Ich lese uns den Predigttext. Er steht im Brief des Paulus an die Galater. Ich lese von Kapitel 5 die Verse 25 und 26 und Kapitel 6 die Verse 1 bis 10. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen.
Ich bete. Hab Dank für dein Wort, du guter Gott. Hab Dank, dass du ein Gott bist, der sich mitteilt. Hab Dank, dass du reden willst zu uns, dass wir dich in deinem Wort hören können, dass es lebendiges Wort wird durch deinen guten Geist. Hilf uns jetzt so zu hören, dass das, was du uns sagen willst, bei uns ankommt, bei jedem so, wie es für ihn gerade dran ist und wichtig ist. So rede du und hilf du uns zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, ich beschränke mich heute in meiner Predigt auf die Verse 25 bis 6,5. Über die Folgeverse habe ich vergangenen Sonntag in der evangelischen Kirche gepredigt. Der komplette Abschnitt ist der für den heutigen Sonntag vorgesehene Perikopen, also Predigttext. Das Thema meiner Predigt heute lautet: Im Geist Christi leben. Im Geist leben. Voll des Geistes wandeln. Vielleicht kommen euch da ja ähnliche Gedanken, Assoziationen in den Sinn wie mir. Der Geist wirkt Wunder. Der Geist lässt uns Dinge tun, die über unseren Verstand, über die uns menschlich gegebenen Fähigkeiten hinausreichen. Von solchen geistlichen Höhenflügen weiß der Apostel Paulus ja durchaus zu berichten. Im Brief an die Korinther schreibt er von außergewöhnlichen Begabungen durch den Heiligen Geist. Von der Gabe zu heilen, von der Gabe Wunder zu tun, so ganz allgemein, von der Gabe so zu reden, dass es eine schwierige Situation erhält und so aufhält, dass sie sich heilsam verändern lässt, dass neue Wege möglich werden. Er schreibt von der Gabe der Zungen- oder Sprachenrede und von der Gabe, diese zu verstehen und sie für die anderen zu übersetzen. Ja, der Geist Gottes wirkt solche Gaben. Doch im Geist Christi leben, das ist noch einmal viel mehr. Und Paulus nutzt hier eine Negativfolie, einen, ich möchte meinen, eher glanzlosen Kontrast, um darauf hinzuweisen, was geistliches Leben, was Wandeln im Geist Christi zuallererst und vor allem ist. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. So heißt es bei Luther in seiner Übersetzung. Wir haben es gerade gehört, sehen es hier noch. Die verschiedenen deutschen Übersetzungen setzen bei diesem Vers durchaus unterschiedliche Akzente. So heißt es in der Einheitsübersetzung, ich habe euch beides jetzt hier mal nebeneinander gestellt. Wir wollen nicht prahlen, nicht miteinander streiten und einander nichts nachtragen. Aber ganz gleich, welche Übersetzung wir nehmen, sie alle hören sich doch eigentlich, finde ich zumindest, wenig spektakulär an. Eher enttäuschend, sodass man fast fragen möchte, ja, was ist jetzt daran so besonders? Was ist daran eigentlich so geistlich? Genau da, so verstehe ich Paulus, genau da in den Niederungen des ganz alltäglichen Miteinanders beginnt der Lebenswandel im Geist Christi. Durchaus unspektakulär, ja. Aber da hat der Glaube an Christus sich zuallererst und immer wieder auch aufs Neue zu bewähren. Genau da zeigt sich eben, wes Geistes Kinder wir sind. Nämlich darin, wie wir als Christen miteinander umgehen. Wie wir einander betrachten, was wir voneinander denken. Und das schließt ja dann immer auch ein, wie ich mich selbst wahrnehme, wie ich mich selbst sehe. Und wie sehr diese Frage eine aus der Sicht des Paulus für alle Christen betreffende ist, das zeigt er dadurch, dass er diese Aussage hier in der Wir-Form macht. Wenn wir uns den ganzen Text anschauen, dann ist vorher von den Galatern die Rede. Ihr! Und direkt danach geht es wieder in Kapitel 6,1 los. Brüder und Schwestern, ihr! Aber hier heißt es in diesem Satz wir. Paulus schließt sich also ein in diese Warnung, in diese Mahnung. Er weiß, dass Christen, dass alle Christen in dieser Gefahr stehen. In dieser Gefahr, sich selbst zu wichtig zu nehmen, von sich selbst zu hoch zu denken. Gerade auch solche Christen, die über besondere Gnadengaben verfügen, die eine besondere Ausstrahlung haben, die als Prediger, als Seelsorger, als geistliche Macher von vielen Christen geschätzt werden. Manchmal eben dann auch ein wenig zu viel geschätzt werden. Auch unter Christen gibt es Personenkult. Und Erfolg und Macht bilden so für Menschen, für auch gerade für geistliche Menschen eine Gefahr. Können sie verändern und da eben auch zum Negativen verändern? Können sie überheblich machen? Können sie machtgierig machen? Können dafür sorgen, dass sie für Kritik überhaupt nicht mehr ansprechbar sind und immer nur denken, sie alleine würden alles richtig sehen und richtig machen? Paulus hat sich selbst in dieser Gefahr gesehen, in dieser Gefahr gestanden. Doch Gott hat ihn eben genau vor ihr ja bewahrt, damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch. So schreibt er den Korinthern. Es geht um eine Gefahr, in der wir Christen alle mehr oder weniger stehen. Genauso kennt Paulus die Gefahr, mit anderen Christen in einen frommen Wettstreit zu treten. Auch da haben gerade die Korinther ihn in Versuchung geführt, weil sie ihn immer wieder mit anderen verglichen haben. Und dabei kam Paulus nun wirklich wahrlich nicht gut weg, weil diese anderen sich hervorragend zu präsentieren verstanden. Sie verkauften sich hervorragend mit ihren geistlichen Erfahrungen, mit ihren Visionen und ihren prophetischen Eingebungen. Sie predigten vollmächtig. Paulus dagegen hatte immer nur das Kreuz Christi verkündet, schlicht und einfach. Und er selbst war als Person dabei klein und unbedeutend erschienen. Und so hatten diese Superapostel, wie Paulus sie dann ironisch nennt, die Gemeinde in Korinth immer mehr auf ihren Kurs gebracht. Da war die Versuchung für Paulus schon groß, nun einmal alle seine Verdienste, seine Erfolge, seine geistlichen Kompetenzen und seine geistlichen Erlebnisse auszubreiten und so seine Gegner gewissermaßen zum Duell herauszufordern. Auch in dieser Gefahr, uns mit anderen zu vergleichen, stehen wir Christen mehr oder weniger alle. Meist geschieht das eher insgeheim, aber manchmal auch ganz offen, in einem Wettstreit darüber, wer denn nun der bessere Christ ist, der geistlichere, wer die bessere, die richtigere Schrifterkenntnis hat, wer das moralisch einwandfreiere Leben führt, wer mehr Menschen bekehrt und so weiter und so weiter. Ja, und dann das Dritte, gibt es eben auch die, die sich selbst als Verlierer sehen, die meinen irgendwie doch immer zu kurz zu kommen, die nicht so richtig können, die auf die Begabten, auf die Erfolgreichen, auf die geistlich so starken und angesehenen Mitchristen neidisch sind und das eben auch offen sagen, und zwar in der Weise, dass sie die anderen damit hofieren, ihnen damit noch Honig und den Bart schmieren und sich auf diese Weise selbst dann noch mal kleiner und unbedeutender machen. Und dann doch eben insgeheim oder ganz offen ihnen das neiden, was sie ihnen ja zugleich da immer wieder zusprechen, was die alles können, was sie alles tut. Ach, das ist so genial. Ich dagegen, ach, ich kann ja nichts und bin ja nichts. Auch diese Gefahr kannte Paulus. War er doch Jesus von Nazareth nie leibhaftig begegnet? Waren ihm doch die 12 Apostel eben genau darin überlegen, hatten ihm etwas voraus. Und vielleicht kannte er eben auch an dieser Stelle oder vielleicht auch an anderen so zumindest ein ganz klein wenig Neid. Er selbst bezeichnete sich ja einmal als unzeitige Geburt, als den eben geringsten unter den Aposteln. Also auch das eine Gefahr, die allen Christen gilt. Er steckt in uns Menschen drin, uns zu vergleichen. Und da ist eben die Gefahr groß, auf andere neidisch zu sein, genauso wie eben sich über andere zu erheben, weil die so viel schlechter sind oder weniger können. Und eben letztlich auch auf andere herabzuschauen, eben immer im Wettstreit zu sein, zu vergleichen. Im Folgenden nun, und das macht die Sache noch einmal, finde ich, spannender, im Folgenden nun konkretisiert Paulus das noch. Und er desillusioniert uns zugleich dabei. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, nichts ist es mit dem Gedanken, dass wir Christen ohne Schuld durchs Leben kämen. Wir bleiben Sünder. Natürlich Gerechtfertigte, aber eben immer doch noch wieder Sünder. Menschen, die immer mal wieder Fehler machen. Menschen, die an anderen schuldig werden, die anderen etwas schuldig bleiben. Wenn ein Mensch, schreibt Paulus, wir bleiben als Christen Menschen. Menschen wie die um uns herum, die von sich selbst nicht sagen würden, Christen zu sein oder vielleicht ganz bewusst keine sein wollen. Und als solche Menschen bleiben wir doch angreifbar, wir bleiben versuchlich und wir werden eben auch immer wieder schuldig. Und dabei hat Paulus hier nicht etwa eine Kleinigkeit im Blick, die eigentlich nicht so schwerwiegend ist. Er banalisiert die Sünde nicht. Allerdings macht er deutlich, dass wir von dieser eben einfach übertölpelt werden können. Vieles, was wir an Schuld auch als Christen noch auf uns laden, ja, ich möchte sagen, hoffentlich das meiste davon tun wir eben nicht vorsätzlich, sondern es überkommt uns. Doch das mindert in keiner Weise, auch das in aller Deutlichkeit, die Schuld. Hier geht es nun um die Nagelprobe im Blick auf unser Leben im Geiste Christi. Wie gehen wir genau damit um, wenn eine Schwester, ein Bruder gesündigt hat? Hier wird's jetzt ganz konkret. Und dabei handelt es sich um ein Verhalten, eine Tat, irgendetwas, das viele oder alle mitbekommen, also was öffentlich ist, da offen da liegt. Und etwas, was eben das Miteinander beeinträchtigt, was ja letztlich für alle, für fast alle Sünde gilt. Das ist ja gerade das Schlimme, dass mein Fehlverhalten eben nicht meine Privatsache ist, sondern eben immer auch auf die Gemeinschaft durchschlägt und sie in Mitleidenschaft zieht. Doch damit, und das steckt auch hier drin, damit geht es gar nicht in erster Linie gegen uns. Vielmehr trifft jede Schuld, die wir als Christen auf uns laden, gewissermaßen, in erster Linie immer Christus selbst. Jesus, der gewissermaßen zwischen uns Schuldigen und den anderen hängt. Denn er bzw. sie gehört wie wir unter das Kreuz, der Schuldige, die Schuldige mit all den anderen, gemeinsam unter dem Kreuz. Denn nur dort können wir Brüder und Schwestern sein. Nur, dass wir uns unter dem Kreuz verorten, sind wir Christen. Und die bitteren Pfeile, die dann unter uns abgeschossen werden und wurden, die stecken ihm im Leib. Alle Hässlichkeiten sind ihm ins Gesicht gespien. Er ist das eigentliche Opfer. Und als Opfer Gottes hängt er zwischen uns und er breitet seine Arme nach beiden Seiten aus und er schafft Frieden. Also die Frage, wie reagieren wir darauf, die wir ja irgendwie davon mitbetroffen sind. Und wenn es nur das eine ist, dass eine Verfehlung ja irgendwie auch immer auf die Gemeinde zurückfällt, sie in schlechtem Licht vor den Nichtchristen dastehen lässt. Also wie reagieren wir Christen? Paulus beschreibt ja hier ganz betont, die ihr geistlich seid. Also wie reagieren wir darauf? Das ist die Nagelprobe, liebe Schwestern und Brüder. Schaut euch mal den ganzen Textblock an. Der erste Halbsatz in Vers 1, da geht es um den Sünder. Die ganzen übrigen Sätze, die folgen, geht es nur noch um die, die nun mit dieser Sünde und dem Sünder umgehen müssen. Und die Frage, wie tun sie das? Das ist die Nagelprobe. Also, wie handeln wir? Im Geist Christi schreibt Paulus so. Wir bemühen uns darum, das einzurenken. So kann man den griechischen Ausdruck hier wörtlich übersetzen, der eben auch für das Einrenken eines Körpergliedes gebraucht wurde. Und einrenken, das weiß jeder, der schon mal eine Schulter oder irgendwas anderes ausgerenkt hat, das wird nicht ganz ohne Schmerzen gehen. Aber jeder gute Arzt oder jeder gute Physiotherapeut oder wer auch immer einrenkt, wird das versuchen so zu machen, dass es möglichst wenig Schmerzen bereitet, weil sonst die Gefahr von irgendwelchen Verletzungen und weiteren Folgen umso größer wird. Sanftmütig, schreibt Paulus, soll das geschehen, nicht mit Gewalt. Den Schuldigen nicht bloßstellen, sondern ihm helfen, sein Gesicht zu wahren. Ihm seine Würde nicht nehmen. Liebe Schwestern und Brüder, wie oft habe ich das in Gemeinden, in aufgeheizten Situationen schon miterlebt, diese Forderung dann gehört. Der muss doch seine Schuld öffentlich bekennen. Sie muss haarklein aufgedröselt und benannt werden vor allen. Und dann muss er bitte schön Abbitte tun. Und gemeint war von diesen Schwestern und Brüdern, der muss zu Kreuze kriechen. Der muss richtig büßen. Was der uns angetan hat mit seinem Verhalten. Sanftmütig klingt anders. Denn wenn wir so reden, da passiert schon etwas, das Paulus hier sofort hinterher schiebt. Passt auf, dass ihr nicht selbst schuldig werdet. Achtet auf euch, wie ihr euch nun verhaltet. Wenn da jemand sowieso schon als Schuldiger offen dasteht und dementsprechend Druck da ist, sich schlecht fühlt, haut nicht noch auf ihn ein, damit er so richtig klein gemacht wird. Denn damit werdet ihr ebenfalls schuldig. Und lasst euch auch nicht, auch das steckt drin, von seiner Versuchung übertölpeln. Ich bin mir sicher, auch das aus der Seelsorge geplaudert, ich bin mir sicher, dass hinter mancher Verurteilung eines offensichtlich Schuldigen auch so etwas wie Neid steht. Was der verbrochen hat, das habe ich mir immer ausgespart, weil man es ja nicht tut. Und insgeheim würde ich ja auch gerne, also muss der doch umso kräftiger bestraft werden dafür, dass er es getan hat und ich eben immer noch nicht. Und dann geht Paulus noch einen Schritt weiter, wie wir einem Bruder, einer Schwester helfen sollen, der die schuldig geworden ist. Trage an seiner Schuldenlast mit. Stell dich neben ihn. Stell dich neben sie. Trage mit an der Not, an der Bürde, die diese Verfehlung für diesen Menschen und letztlich ja eben für alle darstellt. Stell dich neben ihn, neben sie und sage, ja, das hätte mir ja auch passieren können. Nur, dass es mir nicht passiert ist, kann ich mich mir zuschreiben, sondern es ist der Gnade Gottes geschuldet, eben nicht mein Verdienst. Hand aufs Herz, liebe Schwestern und Brüder. Habt ihr nicht auch schon einmal gedacht, als ihr von einem Ehebruch eines anderen Christen hörtet, wenn ich ehrlich bin, ja, das hätte mir ja auch passieren können. Gott sei Dank, dass es mir noch nicht passiert ist. Oder als jemand bei der Steuer geschummelt hat und aufgeflogen ist. Oder die Alkoholsucht, die Spielsucht, die Medikamentenabhängigkeit eines anderen. Und ich bin sicher, jeder von uns hat eine Schwachstelle, mindestens eine Schwachstelle, an der der Teufel ihn packen könnte. Vielleicht weißt du das nur noch nicht. Eben auch deshalb, weil es noch nicht geschehen ist, weil Gott dich bisher davor bewahrt hat. Tragt einander die Lasten. Ja, so wie Jesus unser aller Sündenlasten am Kreuz getragen hat. So stellt euch nun miteinander unter die Last des einen und die Last der anderen. Mal wird er, mal wird sie, mal wirst du schuldig, aber dann tragt alle miteinander daran. Tragt es gemeinsam unter das Kreuz. Haltet das miteinander aus und helft euch dabei, die Belastung zu tragen, die das immer mit sich bringt. Die Not, die Schuldgefühle, das Knirschen und Knacken im Miteinander der Gemeinschaft, die das hervorruft. Kurz und prägnant gesagt, die Gemeinde Jesu ist eine Schuldgemeinschaft. Und wer das nicht akzeptieren kann, wer sich da rausziehen will, der handelt nicht nach dem Gesetz Christi. Wer meint, er sei besser, er stehe darüber, er sei sich keiner Schuld bewusst, Paulus schreibt, der betrügt sich selbst. Der handelt vielleicht nach den Gesetzesvorschriften der Tora, in denen heißt es ja auch so, wie es hier heißt, wenn das oder das passiert und dann folgt eine Anweisung, wie es dann weitergehen soll, häufig wie die Strafe aussehen soll. Doch es geht eben durch Christus nicht mehr nach dem alten Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern das Gesetz des Christus lautet, liebt einander, tragt miteinander. Und liebt einander, das wird im Kolosserbrief einmal so entfaltet, ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Und schließlich auch das. Jeder hat seine Last zu tragen. Jeder wird auch als Christ immer wieder schuldig. Das soll nicht als Entschuldigung dienen. Das ist nicht das Motto eines vielleicht schon neutestamentlichen Karnevalsschlagers aller, wir sind alle kleine Sünderlein, war immer so, und dann können wir fröhlich weitermachen, wie immer. Nein, nichts hätte Paulus ferner gelegen als das. Wir sind eine neue Kreatur als Christen. Wir haben durch den Geist Gottes neues Leben. Wir können nun durch Gottes Geist der Sünde widerstehen, anders leben. Doch keiner von uns ist Christus. Ihm können und sollen wir ähnlicher werden, aber wir werden ihm nie gleich. Und Paulus fordert uns auf, gerade angesichts des einen, der schuldig vor unseren Augen ist, unser eigenes Leben selbstkritisch anzusehen. Vielleicht haben wir bei diesem einen ja nur den Splitter entdeckt, aber wir selbst tragen einen ganzen Balken in unserem Auge. Und wenn wir zu einem positiven Urteil kommen, wenn wir uns kritisch überprüfen, dann dürfen und sollen wir uns daran freuen, aber eben nicht im Blick auf andere uns dann überheben, sondern für uns dankbar sein, weil es Gottes Gnade ist, weil es Gottes Geist ist, der sich da auswirkt. Wer sich selbst immer wieder bewusst wird, wie sehr er alleine aus der Gnade Gottes lebt, von seiner Barmherzigkeit lebt, der kann doch eigentlich gar nicht anders als selbst barmherzig mit anderen umgehen. Tragt einander die Lasten der Verfehlungen, die ihr begeht, die über euch kommen. Dem vielfältigen Einander im Neuen Testament, was der da alles an Verbindung mit diesem Wort einander bringt, einander achten, einander wertschätzen, höher schätzen als den anderen, einander dienen und. Dieses vielfältige Einander bekommt hier die Krone aufgesetzt. Es hält auch dann durch, wenn die Schwester in ihrem Unrecht dasteht. Mitten im Streit der Geschwister bricht es in der Kraft des Heiligen Geistes durch, füreinander statt gegeneinander. Denn Christus ist unser Friede. Und es muss nicht immer derselbe sein, der diesen Frieden vermittelt. Mal empfängt in einem erhitzten Streit der eine, mal die andere den geistlichen Impuls und handelt eben nach dem Satz aus Galater 5, 25, wenn wir im Geist leben, dann lasst uns auch im Geist wandeln. Adolf Pohl, ein Neutestamentler, der lange Zeit in Buko am theologischen Seminar unseres DDR-Bundes gelehrt hat. Er schreibt dazu, und damit möchte ich schließen, Schöneres gibt es nicht unter Menschen. Was uns vorher so heilig war, unser bisschen Recht, unser Neid, unsere Schadenfreude, unser Rachebedürfnis, unsere Genugtuung, verdunstet unter der herrlichen Herrschaft Jesu und in der Kraft seines Heiligen Geistes. Ja, Schöneres gibt es nicht unter uns Menschen.